Ja, Herr Lammert, ich freue mich sehr, dass Sie bereit waren, dieser Einladung zu folgen. Es ist der fünfte Abend und wir haben diese Serie eröffnet mit Ihrem Nachfolger im Amt, Herrn Schäuble, der ja nun leider verstorben ist. Und es ist uns eine große Ehre, dass Sie hier heute Abend mitwirken oder zum Gespräch zur Verfügung stehen. Ja, starten wir doch mit der Akzeptanz der sozialen Marktwirtschaft. Also, wenn man Sonntagsreden hört, ist ja die Zustimmung eigentlich ungebrochen. Wie schätzen Sie die Akzeptanz der sozialen Marktwirtschaft ein? Also zumindest, wenn mit sozialer Marktwirtschaft gemeint ist, dass es ein regelbasiertes System ist und dass ja im Grunde die Regeln dieses Systems der Politik Selbstbeschränkungen auflegen in die Abläufe, wirtschaftliche Abläufe, einzelfallbezogen zu intervenieren. Hat das wirklich Akzeptanz oder ist das doch eher eine fragile Akzeptanz, die das System hat?
Also nach meiner Wahrnehmung gibt es da einen doch relativ stabilen Befund. Zunächst mal hat sich der Begriff in einer Weise etabliert, dass eigentlich auch und gerade im politischen Konkurrenzkampf sich niemand mehr traut, gegen soziale Marktwirtschaft zu argumentieren, weil er den Verdacht, sozusagen aus der Zeit gefallen zu sein, damit schon gegen sich hat. Und im Unterschied noch zu Programmen vor 15, 20 Jahren werden sie auch, also dass die Union diesen Begriff gewissermaßen wie eine Monstranz vor sich herträgt, erklärt sich ja historisch hinreichend einschlägig. Genauso offenkundig ist, dass die in den Gründungsjahren der Republik stattgefundenen grundlegenden Wirtschaftsstrukturmaßnahmen damals in viel höherem Maße umstritten waren, als sie das dann später geworden sind. Umso bemerkenswerter ist, dass sich der Begriff soziale Marktwirtschaft längst auch in Programmen der Grünen, in Programmen der Sozialdemokratie findet. Das heißt, mindestens der Begriff ist nicht nur etabliert, sondern offenkundig weit akzeptiert. Er findet sich interessanterweise im Grundgesetz nicht.
Ja.
Wohl aber im Lissabon-Vertrag. Das heißt, dieses Konzept einer sozialen Marktwirtschaft hat auch weit über die Landesgrenzen hinaus, ich rede im Augenblick immer von dem Begriff, ja, eine so hohe Attraktivität, dass sich auch die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft, die ja nun erkennbar über eine ganz unterschiedliche jüngere Vergangenheit verfügen, auf diesen Begriff als der prinzipiellen Orientierung der eigenen wirtschaftspolitischen Aktionsrahmens beinahe mühelos verständigt haben. Wenn man, das gilt für populäre Begriffe im Allgemeinen und eben nicht nur für die soziale Marktwirtschaft, dann in die Wirklichkeit des Wirtschaftslebens sieht, beginnen natürlich die Meinungsverschiedenheiten und beginnt auch die Akzeptanz dünner zu werden. Wenn man mit dem Begriff soziale Marktwirtschaft die Erwartung verbindet, dass ein Wettbewerbssystem gleichzeitig soziale Gerechtigkeit sichern soll, dann wird man auf die Frage, ob die soziale Marktwirtschaft das denn tatsächlich erreiche, vermutlich sehr unterschiedliche Auskünfte bekommen.
Ja, also ich finde das einen sehr spannenden Punkt, dass im Grunde ja in den Nachkriegsjahren oder sicherlich in der Regierungszeit, also Adenauers ja doch stark umkämpftes Konzept. Ja, es gab ja damals auch Ideen einer sozialistischen Neuordnung oder es gab historische Abhandlungen über die verpasste Neuordnung und die Sichtweise der Adenauerzeit im Grunde ja als eine Restauration. Ja. dass er dann mit im Grunde dem Godesberger Programm, also auch die SPD, Schritte gemacht hat. Sie haben, das fand ich also sehr bemerkenswert, in einem Beitrag unmittelbar nach der letzten Bundestagswahl, als ja nun die, wenn ich das so etwas frech sagen kann, die Union damit beschäftigt war, die Wunden dieser Niederlage zu lecken und dieses Bild von der Sozialdemokratisierung der SPD durch Frau Merkel aufkam, haben Sie von der Christdemokratisierung der SPD und der Grünen gesprochen. Und das meinen Sie, also dass dieses Element oder sagen wir zumindest das Grundkonzept der sozialen Marktwirtschaft Teil der parteipolitischen Bekenntnisse geworden ist.
So ist es, was, wenn wir wollten, noch zu einem ganz anderen Thema führen könnte. Die politische Mitte ist in Deutschland erstaunlich breit und hat sich über viele Dinge dem Grunde nach verständigt, die zwischen ihnen nicht mehr wirklich kontrovers diskutiert werden, was gleichzeitig wiederum dann Alternativen an den Rändern attraktiv macht, die genau diesen Grundkonsens nicht mittragen. Aber wenn man mal ganz grob die 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland, auf die wir in diesem Jahr zurückblicken können, in zwei ungleiche Hälften teilt, mit und ohne die besondere Zäsur der Wiedervereinigung, dann wird man jedenfalls für die Gründungsphase sagen können, dass Grundsatzfragen sowohl der politischen wie vor allen Dingen aber der wirtschaftlichen Ordnung zwischen den Parteien streitig waren, die dann später nicht mehr streitig geblieben sind. Und mit maßvoller Übertreibung wird man sagen können, die Regierungsfähigkeit der SPD und später übrigens auch die Regierungsfähigkeit der Grünen ist erst dadurch zustande gekommen, dass sie sich diesem Grundkonsens angeschlossen hat und, bleiben wir jetzt bei unserem engeren Thema, die soziale Marktwirtschaft als Grundprinzip unserer Wirtschaftsordnung gegengezeichnet haben.
Gut, also das ist natürlich, das ist ja schon viel, also weil, sagen wir mal, Sie können sagen, natürlich einerseits sagen, dadurch habt die, ja, die Substanz des politischen Streites natürlich etwas abgenommen. Ja, also wir haben jetzt, gut, natürlich jetzt wieder mit der Linkspartei oder dem Bündnis Sarah Wagenknecht, wo immer das steht, haben wir also Behauptungen einer Systemalternative, die aber ziemlich im Dunkeln bleibt, aber in den...
Die übrigens Sarah Wagenknecht ausdrücklich für die soziale Marktwirtschaft nicht erhebt. Sie findet sich, sie sieht sich ja geradezu als Wiedergeburt von Ludwig Erhard in weiblicher Gestalt, was nochmal ein Thema für sich ist.
Gut, ja, wobei, gut, wie widerspruchsfrei diese Rollen sind, müsste man jetzt natürlich diskutieren. Ja, ja, aber wenn wir jetzt natürlich ein Stück weit aus dem konzeptionellen Hubschrauber etwas tiefer fliegen, dann finde ich, sieht man doch also auch Akzeptanzbrüche. Also es gibt doch Sehnsüchte nach einer Systemalternative. Also der Unternehmer, es gibt ein doch relativ negatives Bild dann auch von Unternehmern. Also im Tatort ist der Unternehmer eigentlich immer ein Finsterling. Ja, gut, ist vielleicht in Krimis, muss das so sein. Ja, also, und der Punkt eigentlich über Regeln zu steuern, aber nicht im Detail zu intervenieren, ja, ist nicht unbedingt sehr beliebt, wenn also irgendwie Mietendeckel gefordert werden oder wenn also das eigene Unternehmen mit Subventionen gerettet werden soll oder und so weiter. Also es gibt schon auch einen interventionistischen Wunsch der Bürger, der sich eigentlich mit so den hehren Prinzipien einer regelbasierten Ordnung nicht so richtig...
Ja gut, aber den Streit gab es natürlich immer. Er wird unter jeweils neuen Bedingungen und neuen Herausforderungen immer wieder neu ausgetragen. Aber ich will mal daran erinnern, dass ja die Einführung der sozialen Marktwirtschaft auch nicht durch die mehrheitliche Zustimmung eines damals noch gar nicht vorhandenen Bundesparteitages der CDU zu einem detaillierten Konzept von Ludwig Erhard erfolgt ist, sondern eher handstreichartig durch die von ihm damals als Chef der Zwei-Zonen-Wirtschaft veranlasste Aufhebung der Bewirtschaftungsgesetze, also der damaligen Regelungen, die die alliierten Besatzungsmächte zu Lebensmittelkarten und alles, was es damals an Bewirtschaftungsregeln gab, durchgesetzt hat. Hoch umstritten, in der Öffentlichkeit. Und Ludwig Erhard hat damals eine geradezu genialische Vereinfachung eines Problems vorgenommen, das uns in einer viel komplexeren Weise bis heute begleitet. In einer Situation, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich durch eine extreme Mangelsituation gekennzeichnet war. Mangel an Nahrungsmitteln, Mangel an Wohnraum, Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten, an Infrastruktur. Also wo immer man auch immer hinsah, war die Situation durch eine extreme Notlage und einen extremen Mangel beseitigt. Hat er das Problem auf die simple Alternative gebracht: Wir müssen jetzt entscheiden, was wir wollen. Den Mangel gleichmäßig verteilen oder den Mangel beseitigen. Wenn wir den Mangel gleichmäßig verteilen wollen, brauchen wir eine starke staatliche Planung und Steuerung. Und wenn wir ihn beseitigen wollen, brauchen wir Wettbewerb. Und er hat für Wettbewerb plädiert und hat die Bewirtschaftungsregeln außer Kraft gesetzt, das damals im Zusammenhang mit der Einführung der D-Mark gemacht. Es gibt einen legendären Briefwechsel mit den amerikanischen Besatzungsmächten, die ihn gefragt haben, wer ihn dazu legitimiert hätte, die Bewirtschaftungsregeln zu ändern. Dann hat er zurückgeschrieben: Herr General, ich habe sie nicht geändert, ich habe sie aufgehoben. So, ich bin ziemlich sicher, dass, wenn es damals einen Parteitag der CDU gegeben hätte, dieser Vorschlag nicht mehrheitsfähig gewesen wäre. Sondern, und deswegen, nein, ja. Und deswegen sage ich, dass uns dieses Problem in jeweils veränderter Konstellation bis heute begleitet. Wir müssen immer wieder neu die Frage beantworten, wie wir ein nicht nur eingebildetes, sondern tatsächliches Problem am ehesten lösen können. Durch staatliche Planung und Steuerung oder durch Wettbewerbsmechanismen. Und ich glaube schon, dass es zu den Vorzügen der Lage gehört, in der wir uns befinden, dass die Grundsatzentscheidung für Wettbewerb sozusagen als das Regelverfahren zur Lösung ökonomischer Probleme nicht mehr wirklich streitig ist. Und dass auch bei Unternehmern wie Gewerkschaften und in allen Bereichen der Gesellschaft nicht wirklich streitig ist, dass ein reines Wettbewerbssystem eben auch nicht reicht, sondern dass es staatlicher Rahmenbedingungen bedarf. Und zwar gleich doppelter staatlicher Rahmenbedingungen. Einmal Rahmenbedingungen zur Ordnung des Wettbewerbs, um zu klären, unter welchen Bedingungen er stattfindet. Und zweitens staatlicher Regelung zur Korrektur von Verteilungsergebnissen des Wettbewerbs. Über beides besteht dem Grunde nach wenig Streit. Aber die Frage, wie weit das jeweils gehen müsse, ist natürlich jedes Mal neu streitig. Ob der Staat überhaupt in den Wettbewerb eingreifen soll, mit welcher Dichte, mit welcher Präzision, ob er dieses oder jenes Verteilungsergebnis hinnehmen soll, bis zu welcher Größenordnung, ob er das durch Steuersystem korrigieren soll oder durch Sozialleistung oder durch beides. Das macht bis heute den aktuellen, notwendigen, unverzichtbaren und produktiven Streit um die Umsetzung sozialer Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert aus.
Aber war das nicht eigentlich auch bei Erhard schon so? Ich meine, bestimmte Regulierungen blieben ja. Also man hat den Mietmarkt nicht sofort freigegeben, einfach was in der damaligen Mangelsituation sehr wahrscheinlich zu explodierenden Mieten geführt hätte. Ja, also das Problem haben wir ja heute auch. Also das heißt, deswegen finde ich manchmal so diese, gut, ich verstehe natürlich eigentlich Ihre Analyse des breiten Konsenses, zumindest in den demokratischen Parteien der Mitte, ist ja eigentlich nichts, was Parteigeneralsekretären schmeckt. Also man will ja im Grunde diese Diskrepanzen besonders herausstellen, als ging es in jeder Wahl um eine Richtungswahl. Ja? Aber natürlich trotzdem bleibt die Frage, also selbst wenn man glaubt, dass der Wettbewerbsprozess am Schluss zu einem wunderbaren Ergebnis führt, kann es natürlich längere Phasen der Anpassung geben, wo man politische Verwerfungen hinkriegt, die einfach zu groß werden. Also auch die Hartz-IV-Reformen hatten am Schluss ein gutes Ergebnis, aber es ist immerhin, gab es eine lange Phase, wo das so nicht absehbar war. Und das ist natürlich bei anderen politischen Entscheidungen im Grunde ähnlich. Also insofern ist das sehr wahrscheinlich dieses Spannungsverhältnis zwischen Prinzipientreue und doch notwendiger Regulierung ist vermutlich etwas, was man nicht aufheben kann.
Nein, und ich halte das auch ausdrücklich eher für eine Errungenschaft als für ein Problem, zumal wir in dieser Grundsatzfrage einen breiten Konsens haben. der so selbstverständlich, wie er uns vorkommen mag, nun auch wieder nicht ist. Wir haben auch etwas holzschnittartig formuliert, im angelsächsischen Bereich, insbesondere in den Vereinigten Staaten, eine Vorstellung von Staat und Wirtschaft, die viel eindimensionaler auf Wettbewerbsmechanismen, auf Marktmechanismen orientiert ist und staatliche Eingriffe mit einer viel höheren Legitimationsschwelle versieht, als das in Deutschland der Fall ist. Und wir haben umgekehrt weltweit zwar nicht mehr ganz so viele, so eindrucksvolle, aber nach wie vor viele staatlich gesteuerte Wirtschaftssysteme, die sehr zögerlich mit der Einführung von Wettbewerbsmechanismen umgehen, weil sie die Sorge haben, dass damit der Staat eben an Einflussmöglichkeiten über das, was produziert wird, von wem und wo produziert wird und wer davon welchen Nutzen hat, verlieren. Also insofern ist der Konsens, der sich da im europäischen Bereich, insbesondere unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ausgeprägt hat, schon beachtlich und, wie ich finde, auch eine historische Errungenschaft. Mhm.
Gut, die anderen Parteien würden natürlich die Formel von ihrer Christdemokratisierung zurückweisen, aber ich fand es eben eine interessante Umdrehung
des Spießes. So wie jeder Generalsekretär der CDU die ehrenrührige Behauptung der Sozialdemokratisierung der Union zurückweisen würde. Das gehört gewissermaßen zu den Mindestanforderungen an die beiden Planstellen.
Ja, naja, also in der Kritik an der Phase Merkel wurde das ja schon so irgendwie ein Stück weit, ja, dargestellt, ja. Jetzt ist aber auf der anderen Seite natürlich, ist die soziale Marktwirtschaft ein System, wo man ja, also die Erhardtsche Vorstellung, wenn ich nicht völlig daneben liege, war ja letztlich, dass mit einer guten Wirtschaftspolitik sich jetzt die meisten sozialen Probleme erledigen würden und in seiner Vorstellung die Bedeutung von einer spezifischen Sozialpolitik zurückgehen kann.
Ja, das ist wahr.
Und wir haben eine umgekehrte Entwicklung gehabt. Wir haben im Grunde mit, und ich meine aus der Perspektive des Nachkriegsmangels war ja diese Sichtweise ja auch völlig klar. Also die meisten sozialen Probleme waren Probleme des eklatanten Mangels. Und dieser Mangel ist in einer Weise verschwunden, den man sich sehr wahrscheinlich damals gar nicht hätte vorstellen können. So. Und jetzt haben wir aber trotzdem natürlich Gruppen, die natürlich jetzt verglichen mit dem Wohlstandsniveau der Nachkriegsjahre vielleicht auch gar nicht so schlecht dran sind, aber die in der relativen Betrachtung zum Wohlstand der Mitte hinterherhängen. Also Niedriglohnbeschäftigte ja, zum Glück ist das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit ist irgendwie demografisch bedingt und durch eine geschickte Arbeitsmarktpolitik ja auch deutlich, also entschärft worden. Ja, aber trotzdem gibt es aus diesem Blickwinkel heraus ja schon ein Fremdeln mit der sozialen Marktwirtschaft oder mit dem Kapitalismus. Also zumindest für jemand wie mich, der sich ja sein Leben lang in Sozial- und Wohlfahrtsverbänden bewegt hat, habe ich dieses Bild dieser breiten Zustimmung nicht ganz so, wie Sie das jetzt aus der politischen Warte sehen. Meine Frage ist, könnten die Vertreter der sozialen Marktwirtschaft mehr, machen sie genug für diese Akzeptanzsicherung? Oder ich habe manchmal das Gefühl, dass sie letztlich sich für diese Lebenslagen am Rand oder am unteren Rand der Gesellschaft nicht so wahnsinnig interessieren.
Gut, da würde ich gleich mal als erstes zurückfragen, wer sind denn die, die sich darum kümmern müssen in Ihrer Wahrnehmung?
Naja, also es ist nicht allein der Staat.
Aha.
Nein, also ich bin kein Etatist. Ja? Aber natürlich.
Aber bei der Suche nach Versäumnissen ist man mit traumwandlerischer Sicherheit wieder beim politischen Personal.
Nein, das ist natürlich so. Es gibt, würde ich schon sagen, und das hat eigentlich natürlich mit sozialer Marktwirtschaft auch nicht viel zu tun. Es gibt schon eine wachsende Erwartung an den Staat als Supermarkt, der alles zum Dauerniedrigpreis zur Verfügung stehen soll. Und ich würde Ihnen nachher gerne noch eine Frage zum CDU-Grundsatzprogramm stellen, auch in diesem Punkt. Ja? Aber natürlich das Kümmern um Menschen am unteren Rande hat natürlich eine sozialpolitische Dimension, also die Frage der Ausgestaltung der Grundsicherung. Wie sind die Zuverdienstregelungen, wenn ich aus dem Bürgergeldempfang eine Beschäftigung aufnehme? Ist es dann eigentlich fair, dass wenn ich ein Leben lang Vollzeit im Niedriglohnsektor gearbeitet habe, ich dennoch im Alter auf Grundsicherung angewiesen bin? Das sind ja nicht Dinge, die jetzt die Zivilgesellschaft nicht ändern kann. Also insofern bleibt natürlich auch eine originäre sozialpolitische Verantwortung.
Richtig, die aber nur dadurch besteht, dass der Staat in Gestalt dieser Wirtschaftsordnung diese Verantwortung akzeptiert, was er ja nicht eo ipso muss.
Nein, was
also es ist ja nicht der Staat sozusagen per Definitionem dafür zuständig, wie sich Verteilungsergebnisse in einer Gesellschaft vollziehen. Aber zu den Besonderheiten des Konzepts der sozialen Marktwirtschaft gehört eben, dass der Staat diese Mitverantwortung ausdrücklich akzeptiert und in einer Weise wahrnimmt, die aufschlussreicherweise die einen für nicht ausreichend und die anderen für maßlos übertrieben halten. Und für beides gibt es jeweils beachtliche Argumente, was uns wiederum auf den Kern des ständig neu auszutragenden Streites zurückführt. Die Frage ist nie ein für alle Mal entschieden. Hätte man Anfang der 50er Jahre, bevor dann das vielgelobte Wirtschaftswunder begonnen hat, bei einer sehr viel größeren Zahl von Arbeitslosen in realen Größen der damaligen Zeit gerechnet, die Unterhaltszahlungen in Aussicht gestellt, die wir heute für unzureichend halten, wären die alle jubelnd durch Deutschland Straßen gezogen. Das heißt, es hat sich natürlich mit der Entwicklung unseres Wirtschaftssystems, mit der immer stärkeren Bereitschaft des Staates, sich um diese Art von tatsächlichen und vermeintlichen Defiziten zu kümmern, auch das Anspruchsniveau ständig nach oben erhoben, sodass heute der Zustand tatsächlich weitgehend eingetreten ist, den Sie in einem Halbsatz vorhin ja angesprochen haben, dass der Staat eigentlich mit der Erwartung konfrontiert ist, für alles und jedes die Letztverantwortung für akzeptable Lebensbedingungen zu übernehmen. Damit ist er vermutlich hoffnungslos überfordert. Aber so ist natürlich mit der tatsächlichen Wahrnehmung einer selbst übernommenen Rolle gleichzeitig die Erwartung an einen Staat gestiegen, der diese Verantwortung nicht nur nicht kategorisch zurückweist, sondern für einen Bestandteil des eigenen Wirtschaftsmodells erklärt. Und im Übrigen interessanterweise, der Klassiker von Ludwig Erhard, sein Bestseller, heißt ja nicht Wettbewerb für alles, sondern Wohlstand für alle. So, wobei er schon davon überzeugt ist, dass der angestrebte Wohlstand für alle nicht durch ein Maximum an staatlichen Regelungszuständigkeiten erreicht wird, sondern durch ein Maximum von Wettbewerbsdynamik und eher dem Staat natürlich eher chirurgische Eingriffs- und Korrekturfunktionen zugedacht hat, die sich seit seinem Ableben deutlich über das hinaus entwickelt haben, was Ludwig Erhard sich jemals hätte vorstellen
vor
können.
Vor seinem Ableben.
Ja, auch schon vor seinem Ableben.
Ja. Ja, wobei es gibt ja zwei Geschichten. Also einerseits ist die Regulierung von Märkten heute deutlich komplizierter, also leitungsgebundene Energieträger, digitale Geschichten und so weiter. Also die Trennung zwischen Regelsetzung und Einzelfallintervention ist nicht mehr so chirurgisch sauber zu trennen, wie das zu Erhards Zeiten war. Und das andere ist, also das glaube ich, das kann ich sehr gut teilen, ist, dass die Erwartungen an die staatliche Handlungsfähigkeit gestiegen sind. Also wir führen jetzt Debatten um ein elternunabhängiges BAföG, hat große Sympathien, ja. Und über eine Pflegevollversicherung. Gut, wir haben jetzt also das Rentenpaket 2, also was wieder den Nachhaltigkeitsfaktor praktisch letztlich aushebelt. Die Frage ist ja, ist das machbar? Überdehnt das die staatliche Leistungsfähigkeit? Aber dass es so kommt, hat ja auch was zu tun mit den Erwartungen, die in der breiten Mitte an den Staat gerichtet sind. Und ich meine, also es wäre ja für eine Partei, die den Anspruch hat, Volkspartei zu sein, ja, eher doch, sagen wir mal, fast suizidal zu sagen, nee, also wir machen eine Politik für Arme, aber wir machen keine Politik für die soziale Absicherung der breiten Mitte. Das wäre, glaube ich, nicht denkbar. Also für SPD wie für die Union nicht.
Gut. jedenfalls vieles, was denkbar ist, ist ganz offensichtlich längst nicht mehr mehrheitsfähig. Und deswegen muss man die beiden Fragen mindestens analytisch sorgfältig voneinander trennen. Welche Art von Regelungen für gegebene Sachverhalte könnte man sich auch anders vorstellen? Und für welche künftigen Aufgabenstellungen lassen sich anders als staatliche Regelsysteme vorstellen? Jedenfalls ist längst in Deutschland eine Mentalität fest etabliert, die im Zweifelsfall eher den Staat für die zutreffende Adresse für die Regelung des jeweiligen Sachverhalts hält, als irgendeine gesellschaftliche Einrichtung.
Da gibt es sehr wahrscheinlich eine Verantwortung auf beiden Seiten, also einer erwartenden Öffentlichkeit und einer Handlungsfähigkeit demonstrierenden, wollenden Politik. Oder?
Ja, das politische System reagiert zwangsläufig natürlich auch und gerade auf die Erwartungen, mit denen es konfrontiert ist. Also ich selber habe in lebhafter Erinnerung den Wahlabend der Bundestagswahl 2005, dem vorausgegangen, das war ja ein aus vielerlei Hinsicht denkwürdiger Wahlabend mit einem legendären Letztauftritt des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Ohne den es, ohne
den Alter des Publikums könnte es sein, dass
der ein oder andere
sich auch erinnert.
Rotweinseligen Abend noch in lebhafter Erinnerung hat. Jedenfalls diesem Wahlabend vorausgegangen war ein Wahlabend, den die CDU/CSU mit dem nicht nur in meiner Wahrnehmung anspruchsvollsten Reformprogramm geführt hat, das sie sich jemals seit 1949 zugetraut hatte. Und mit dem miserabelsten Ergebnis, das sie bis dahin jemals bei Bundestagswahlen erreicht hatte. Sie war dramatisch abgestürzt und den ganzen Abend ging es ja um die berühmte Frage, wer von den beiden ehemals größeren Volksparteien 0,2 Prozentpunkte mehr oder weniger als der andere haben würde. Und tatsächlich ist ja auch dieser minimale Unterschied am Ende dann maßgeblich dafür geworden, wer in einer großen Koalition den Kanzler stellte und wer ihn oder die Kanzlerin stellen konnte und wer nicht. So, also das ist sicher nicht nur für die Partei, aber für die Partei ganz gewiss eine beinahe traumatische Erfahrung gewesen, dass der nicht nur ernst, sondern auch gut gemeinte Versuch, Korrekturen an Besitzständen vorzunehmen, bestenfalls Wirtschaftsjournalisten überzeugt, aber sicher nicht Wähler. Ja, also es hilft ja nichts, sich da was vorzumachen. Das heißt, auch etwas zugespitzt formuliert, Sie können mit jeder noch so grotesken zusätzlichen Leistungszusage allemal eher zusätzliche Wähler gewinnen, als mit der auch nur vorsichtigen Andeutung, dass darüber nachgedacht werden müsste. Ich nenne jetzt mal ein sensibles, aber wirklich diskussionsbedürftiges Problem. Ob es nicht einen Zusammenhang geben muss zwischen Renteneintrittsalter und steigender Lebenserwartung. Schon das Thema ist toxisch. Während die Auskunft einen früheren Einstieg in den Rentenbezug ohne Abzüge zu erhalten, unter Ausklammerung aller mathematischen und finanziellen Implikationen sofort mehrheitsfähig ist.
Ja, jetzt würde es mich natürlich jucken, Sie zu fragen, wie Sie unter dieser Analyse das Grundsatzprogramm der Union bewerten. Ja. Und ich weiß ja nicht, ob das fair ist, das zu fragen. Aber ich sag mal, es ist natürlich so. Ich meine, die großen Blöcke in dem Sozialstaat, ja, sind ja nun Rente und Gesundheitsversorgung, Pflege da noch etwas und so weiter. Es sind also große soziale Risiken, die die breite Mehrheit der Gesellschaft betreffen, in der fast jeder irgendwie am Schluss darauf angewiesen ist. Also das ist ja auch völlig klar. Das ist Sozialpolitik für die breite Mitte. Das ist ja auch völlig, das muss ja auch Sozialpolitik für die breite Mitte geben. Ja. Was mich dann doch erstaunt hat, ist, dass das Grundsatzprogramm breite Entlastungen verspricht, dass es doch ein erhebliches Maß an zusätzlichen Leistungen, also ich meine die Bildungsausgaben werden erhöht. Es soll mehr Hilfen für Alleinerziehende und kinderreiche Familien geben. Die Kommunen sollen finanziell ausgestattet werden. Es sollen natürlich auch andere Dinge gemacht werden, wie die Bundeswehr und der Klimaschutz und so weiter. Also es kommen sehr viele Dinge, die man eigentlich, sagen wir mal, denkt, ja, das ist gut, wenn sich der Staat da engagiert. Ja. Es gibt keine Modifikation der Schuldenbremse. Also es bleibt bei harten Fiskalregeln. Auch dafür gibt es gute Argumente. Ja, und am Schluss steigt als Deus ex machina dieser schwierigen Lage die Effizienzrevolution und der Bürokratieabbau. Da wird man, wenn die Union Pech hat, muss sie ja im Herbst 2025 wieder regieren, oder?
Ja, es könnte sogar noch schneller kommen. Jedenfalls darüber wollen wir jetzt mal keine Spekulationen anstellen. Ich will Ihrer Ausgangsfrage, wie die zuletzt diskutierten Zusammenhänge sich mit Blick auf den Entwurf des Grundsatzprogramms verhalten, nicht ausweichen. Und meine eigene Wahrnehmung ist also zunächst mal, was den formalen Unterschied angeht, das Grundsatzprogramm ist kein Wahlprogramm und das Programm, von dessen traumatischer Wählerresonanz ich vorhin gesprochen habe, war eben kein Grundsatzprogramm, sondern ein Wahlprogramm. Dass sich diese beiden Texte schon formal voneinander unterscheiden, ist insofern nicht so sonderlich erstaunlich. Aber richtig ist ganz sicher, das Grundsatzprogramm ist mit Blick auf Reformen im Sinne auch von Korrekturen sicher vorsichtiger, als es das damalige Wahlprogramm war. Und ich würde Ihnen auch nicht widersprechen, wenn man vorsichtig übrigens auch im Sinne der Nichtquantifizierung von Ankündigungen, an welcher Stelle mehr passieren muss, also ob das den Verteidigungsbereich oder den Bildungsbereich oder Infrastruktur betrifft, wo im Übrigen ja auf dieser Abstraktionsebene auch jeder dafür ist, inzwischen jedenfalls. Kein Mensch bestreitet mehr, dass wir mehr für die eigene Landesverteidigung tun müssen. Kein Mensch bestreitet, dass unsere Infrastruktur...
Menschen, aber sagen wir mal, in der breiten demokratischen Mitte ist es nicht so. Gibt es auch einen breiten
Konsens?
Von denen
wird jedenfalls nicht die nächste Regierung gebildet, das kann man ziemlich verlässlich vorhersagen. So, dass wir in der Infrastruktur dringend nacharbeiten müssen, ist nicht streitig. Und dass von vielen sinnvollen Ausgaben manches für eine Priorität im Bildungsbereich spricht, auch dafür gibt es breite Akzeptanz. Wie überhaupt, solange wie das allgemein bleibt, die Zustimmungsraten traditionell extrem hoch sind. Wenn es an die Finanzierung dessen geht, was man gerade für dringend notwendig erklärt hat, wird es schon übersichtlicher. Denn im Prinzip stehen nur drei Alternativen zur Verfügung. Die eine denkbare Finanzierung, die sicher nicht populär ist. Man erhöht die Steuern um die Beträge, die man zusätzlich braucht, um die für dringend notwendig gehaltenen Ausgaben zusätzlich finanzieren zu können. Dann nimmt die Begeisterung schon erheblich ab und jeder fängt an zu rechnen, ob er zwar von den Steuererhöhungen betroffen ist, nicht aber vom Segen der Ausgaben, die damit zusätzlich finanziert werden sollen. Daraus ergeben sich dann schon entsprechende Reaktionsmuster. Die zweite denkbare Variante besteht darin, die Steuern werden nicht erhöht, sondern es werden an anderer Stelle bisherige staatliche Ausgaben gesenkt. Das kann man sich im Allgemeinen auch wieder relativ gut vorstellen. Wenn es konkret wird, nimmt die Begeisterung auch dramatisch ab. Und die dritte Frage bleibt tatsächlich Kreditfinanzierung. So, und da sage ich auch ganz offen, die Union wird ihre im Grundsatzprogramm für notwendig erklärten zusätzlichen Aktivitäten bei gleichzeitiger Tabuisierung der geltenden Schuldenregelung nicht realisieren können.
Ich meine, dann kommt es auf die SPD an, die dann mitspielen muss und die anderen Parteien. Also sehr wahrscheinlich sind sie ja auch für klare Fiskalregeln.
Ja.
Ja, aber die wären eben offen, eine Reformdebatte, die ein Stück Flexibilität zur Investitionsfinanzierung gibt.
Oder? Was mir auch noch Anlass gibt, vielleicht auf eine ganz wichtige Veränderung der Rahmenbedingungen aufmerksam zu machen, die sich Ludwig Erhard mindestens in dieser Dimension vermutlich auch nicht mal hat vorstellen können. Erstens haben wir im Unterschied zu den 50er auch noch 60er Jahren, leicht zugespitzt formuliert, ja keine in sich halbwegs geschlossenen und sich selbst regelnden Volkswirtschaften mehr, sondern wir haben einen Verflechtungsgrad durch Handelsbeziehungen, der beinahe die Schlussfolgerung nahelegt, es gibt keine Volkswirtschaften mehr. Volkswirtschaften sind eigentlich nur noch Rechensysteme, aber nicht mehr real existierende Bezugsrahmen. Und die zweite, vielleicht noch dramatischere Veränderung ist die Entwicklung der Finanzmärkte. die nicht nur inzwischen ein eigener Gewerbezweig sind, sondern der Größenordnung angenommen hat, die die traditionellen Gütermärkte um ein Vielfaches überbieten. Sodass es die Finanzmärkte nicht nur gibt, sondern sie dominieren heute in einer extremen Weise das Wirtschaftsgeschehen. Und gerade für Finanztransaktionen spielen physische Landesgrenzen überhaupt keine Rolle. Der Versuch, sie mit nationalen Regelungen einzugrenzen, hat auch beinahe den Verdacht der Aussichtslosigkeit und der Niedlichkeit gegen sich, sodass wir in Zeiten der Globalisierung natürlich nochmal mit ganz anderen Regelanforderungen konfrontiert sind als denen, die man sich sozusagen idealtypisch vorstellt. Wir sind ein Land, wir haben eine politische Verfassung und jetzt verständigen wir uns mal darüber, wie wir unser Wirtschaftssystem organisieren wollen. Das können wir längst nicht mehr so selbstständig und souverän, wie man das in Zeiten von geschlossenen Volkswirtschaften früher konnte. Und daraus ergeben sich nochmal zusätzliche Anforderungen.
Ich noch ein Stück zurückspringe zu dem Aspekt davor. Also Sie haben das ja gesagt, also wir sind uns einig, was wir alles tun müssen, aber die Begeisterung sinkt dann, je konkreter es wird. So. Die Frage ist ja, haben wir verlernt, in Prioritäten zu diskutieren? Also faktisch spielen die Prioritäten natürlich eine Rolle. Also wenn man sich jetzt das Ringen innerhalb einer Regierung oder einer Koalition anguckt, dann spielen ja Prioritäten eine Rolle. In der öffentlichen Debatte spielt das eigentlich keine Rolle. Also eine beliebte Floskel in den Sozialverbänden war immer, das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Man darf Umwelt und Sozialpolitik und jetzt die Sicherheit, das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Aber diese Ausspielungsfloskel tut ja so, als gäbe es nicht am Schluss harte finanzielle Entscheidungen. Ja? Also das heißt, im Prinzip hätte die Politik ein, jetzt bin ich leider wieder bei der Politik, ich würde auch sagen die Medien und ich würde auch sagen die Verbandsfunktionäre, die diese Floskeln bedienen, ja, hätten ja im Grunde eine Verantwortung, damit ein, sagen wir mal, ja, im Grunde politische Entscheidungen auch mit Akzeptanz treffbar sind, diese Entscheidungen zumindest mal so aufs Tapet zu heben, dass man rational über sie diskutieren kann. Man kann natürlich eine Pflegevollversicherung einführen, dann kann man aber möglicherweise die Pflegekräfte nicht besser bezahlen, was man jetzt zum Glück ja tut. Oder man kann ein elternunabhängigeres BAföG einführen, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Was, ja, dann wird es aber schwierig, die Qualität an den Unis zu verbessern. Also dass es irgendwie Entscheidungen gibt. Und jetzt wäre doch eigentlich die Situation eines Krieges, wo wir plötzlich eine völlig neue Situation haben, auch mal eine Situation, diesen Gedanken der Notwendigkeit von Prioritäten Entscheidungen, die dann eben auch dazu führen, dass durchaus auch legitime und auch sinnvolle und ich weiß nicht was, Maßnahmen vielleicht zurücktreten müssen. Das ist, glaube ich, schwierig in der Debatte.
Ja, aber dass wir nicht in der Lage wären, über Prioritäten zu reden, vielleicht auch neue Prioritäten zu setzen.
So weit würden Sie
nicht. So weit würde ich nicht gehen. Aber wir sind manchmal selbst überrascht, wie sich innerhalb kurzer Zeit Prioritäten verschieben. Und tun dann gelegentlich so, als sei doch von vornherein immer schon klar gewesen, dass die jetzt erkannte neue Priorität schon früher hätte Anwendung finden müssen. Ich will das mal an dem von Ihnen jetzt angedeuteten
Beispiel. Ja, Besserwisser gibt es immer.
Gibt es immer. Und Sie haben auch in der Regel übrigens recht, haben es übrigens aber erstaunlicherweise damals immer für sich behalten, dass Sie das immer schon so gesehen hätten, als der Rest der Bevölkerung das alles nicht wahrhaben wollte. Also ich nehme jetzt mal die berühmte neue, alte Priorität Landesverteidigung. Heute weiß ja kaum noch jemand, dass in den betrüblichen Zeiten des Kalten Krieges, also weit vor dem Fall der Berliner Mauer und der späteren Wiedervereinigung, die deutschen Aufwendungen für Landesverteidigung bei 3-4% des Sozialprodukts lagen. Also mehr als doppelt so hoch waren, als sie jetzt sind. Darin kommt eine veränderte Priorität zum Ausdruck, weil die allgemeine Einschätzung der Politik und der Gesellschaft, und die Politik ist Bestandteil der Gesellschaft, ist ja nicht irgendwo eine eingeflogene zusätzliche Truppe, die zu einzelnen Entscheidungen ein- und dann wieder ausfliegt, sondern alle, die auf Entscheidungen Einfluss haben, sind übrigens ausnahmslos gewählt. Wir haben genau das Personal, für das wir uns selbst entschieden haben. Niemand ist da durch Putsch in irgendeinem Amt. Also es kommt in einer solchen Größenordnung eine Prioritäteneinschätzung zum Ausdruck. Und auch, deswegen will ich das mal ausdrücklich auch für diese Zeit reklamieren, in der Regierungszeit des Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt war die Notwendigkeit, einen beachtlichen Teil des jährlich entstehenden Sozialproduktes für Landesverteidigung aufzuwenden, unstreitig, unter den Bedingungen eines glücklicherweise kalten, aber eben als bedrohlich empfundenen Konflikts. So, und dann haben sich die Verhältnisse so neu entwickelt, wie sie sich entwickelt haben. Und auf einmal war in Berlin nicht nur die Mauer gefallen, sondern ein ganzes System. Und das kollabierte dann nicht nur in Ost-Berlin, sondern es kollabierte auch in Prag und in Budapest und in Bukarest und überall in den mittel- und osteuropäischen Staaten. Und der Warschauer Pakt löste sich auf. Die früheren Mitglieder des Warschauer Paktes beantragten, möglichst schleunig Mitglied der NATO zu werden. Und es gab völkerrechtliche Verträge, in denen die inzwischen aufgelöste Sowjetunion in Gestalt Russlands die Unantastbarkeit aller in Europa existierenden Grenzen feierlich wechselseitig garantierten. Ja, muss man ernsthaft einer Gesellschaft vorwerfen, dass sie damals die Verteidigungsausgaben nicht hochgehalten habe? Natürlich hat jeder gesagt, jetzt können wir neue Prioritäten setzen. Friedensdividende. Deutschland ist nur noch von Freunden umgeben. Und das war ja nicht eine schiere Einbildung. Es war eine veränderte Lage. Und jetzt hat sich die Lage wieder verändert. Also verändern sich wieder die Prioritäten. Ich würde überhaupt nicht kritisieren, dass es damals hohe, zwischenzeitlich niedrige und jetzt wieder höhere Verteidigungsanstrengungen gibt, dass sich die Prioritäten verändert haben. Wenn überhaupt, würde ich kritisieren, dass wir uns schwer tun, mit dem Erkennen von Prioritäten gleichzeitig Posterioritäten zu identifizieren. Sondern wir haben die niedliche Vorstellung, dass man für bestimmte neue Aufgaben oder alte neue Aufgaben mehr ausgeben muss, dass aber im Übrigen alles so bleiben muss, wie es sei. Und im Übrigen dürften keine zusätzlichen Schulden aufgenommen werden. Und das geht eben gleichzeitig nicht.
Entlastet werden, ja, wenn ich das noch nachtragen darf. Aber der Punkt ist ja, das weiß ich ja nicht, manchmal denke ich eben auch, die Wähler sind ja nicht ganz so dumm, wie sie, also irgendwo, wie also Parteistrategen sie halten. Also auf der anderen Seite, die Erfahrungen der Union 2005 sprechen natürlich dafür, dass eine im Wahlkämpfen jedenfalls eine Debatte über Posterioritäten, also Dinge, die man zurückfährt, natürlich nur mit einer gewissen suizidalen Absicht vorgetragen werden können. Ja, das, aber gut, vielleicht muss man insgesamt versuchen.
So, und unter also dem Gesichtspunkt, das war ja sozusagen
den Diskurs zu verschieben oder zu verändern.
Die Ausgangsfrage für den letzten Abschnitt unseres Gesprächs. Unter diesem Gesichtspunkt finde ich den Entwurf des Grundsatzprogrammes jedenfalls nicht daneben, sondern es gibt die Beschreibung der Notwendigkeit, andere Prioritäten zu setzen, auf neue Herausforderungen auch angemessen zu reagieren. Und die Neigung, das zu konkretisieren, zu beziffern und vor allen Dingen die Unvermeidlichkeit von Mehraufwendungen an bestimmten, für prioritär erklärten Stellen mit unangenehmen Konsequenzen, in welcher Variante auch immer, an anderer Stelle zu verbinden, hält sich erfahrungsgemäß in Grenzen.
Deswegen, und kommt dann in den Koalitionsverhandlungen.
Das geht dann in die Koalitionsverhandlungen oder auch nicht, wie auch immer. Jedenfalls habe ich ja im Kontext genau dieses Zusammenhangs eingeräumt, dass ich persönlich glaube, dass wir schon eine intelligente Reform der Schuldenbremse brauchen. Also ich würde sie nicht abschaffen.
Nein, um Gottes
Willen. Sie ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Es hat ja auch damals gute Gründe für diese Priorität gegeben. Die Schuldenbremse stand ja nicht immer schon im Grundgesetz, sondern sie ist wann ins Grundgesetz gekommen? Unter der traumatischen Erfahrung der Weltfinanzkrise und einer gigantischen weltweiten Überschuldung und der Reißleine, die man dann gemeinsam gezogen hat, zu sagen, und wir müssen uns gewissermaßen selber vor den Risiken von Überschuldungen schützen, indem wir in die Verfassung eine Schuldenbremse reinschreiben. Das halte ich als Grundgedanken nach wie vor für richtig und klug. Aber allein schon die Konditionierungen, bis zu welcher Größenordnung in konjunkturell normalen Zeiten, welche minimale Verschuldung und unter welchen Bedingungen eine etwas höhere zulässig sei, ist natürlich nicht in Stein gegossen. Das sind auch keine logisch zwingenden Zahlen, sondern das sind nach bestem Wissen und Gewissen ermittelte Größenordnungen, die aber natürlich gestaltbar sind. Und ich finde, man kann auch und muss auch in Ruhe darüber diskutieren, ob nicht die Art und Weise, für die staatliche Kredite verwendet werden, nicht auch ein wesentliches Kriterium für die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer staatlichen Kreditaufnahme ist. Da gibt es inzwischen oder da gibt es bislang ja auch keine Differenzierung in der verfassungsrechtlichen Regelung.
Also die Vorschläge von Seiten von Ökonomen gehen ja im Grunde in diese Richtung, ja. Also bestimmte Investitionsausgaben dann in anders zu bewerten als konsumtive Aufgaben. Die Abgrenzung ist natürlich nicht einfach. Ja. Und aus dem Bereich der Sozialverbände kommt ja schon die Argumentation, dass auch Bürgergeld und Kindergrundsicherung eine Investition in die Zukunft unseres Landes sind. Das wäre natürlich ein etwas weiter Investitionsbegriff, um ihn einer Schuldenbremse zugrunde zu legen. Aber es wird vermutlich eine Reform geben, das glaube ich auch. Jetzt haben Sie ja angesprochen, und ich finde auch, es ist irgendwie ziemlich müßig, Menschen zu geißeln, die vor 20 Jahren Entscheidungen getroffen haben, aus dieser heutigen retrospektiven Geschichte heraus. Die Hoffnungen eben auf eine Friedensordnung haben sich eben so nicht erfüllt oder haben sich nicht erfüllt. Ja? Und ich meine, wie zukunftsfroh oder wie schwarz blicken Sie in die Zukunft, was jetzt so das Erfolgsmodell liberaler Demokratien ist. Also Ralf Füchs hat mal gesagt, die große Wette sei, dass die liberalen Demokratien eben doch die kreativere Gesellschaftsform sind, die bessere Lösungen findet als autoritäre Regime. Das glauben wir, ja. Aber gewinnen wir diese Wette?
Naja, wenn weder Ralf Füchs noch ich diese Wette zu Lebzeiten einlösen müssten, würde ich sie eingehen.
Ja, okay.
Also sub specie aeternitatis teile ich seine Einschätzung, dass auf Dauer autoritäre Systeme keinen Bestand haben. Sie haben im Übrigen ja auch empirisch erkennbar keinen Denkmalschutz, sonst hätte es die erstaunliche Entwicklung um die Wende 80er, Anfang 90er Jahre ja nicht gegeben. Wir machen inzwischen die ernüchternde Erfahrung, dass demokratische Systeme auch nicht unter Denkmalschutz stehen. Die Zahl der real existierenden, ernstzunehmenden Demokratien ist in den letzten 30 Jahren nicht gewachsen, sondern kleiner geworden. Also auch politische Systeme sind erkennbar sterblich und unterliegen mehr oder weniger heftigen Erosionen. Ich glaube, würde man mir die Frage prinzipiell stellen, auch, dass selbst große Länder mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund wie China nicht ewig den Spagat durchhalten werden zwischen einer Organisation der eigenen Volkswirtschaft, die zunehmend auf Wettbewerbsmechanismen setzt, auf Marktkräfte, auf Kapitaleinsatz und die Menschen gewissermaßen als Wirtschaftsbürger, als Individuen behandelt und einem politischen System, das sie entmündigt. Der Spagat wird auf Dauer nicht durchzuhalten sein. Aber die Prognose, dass wir zu unseren Lebzeiten noch freie Wahlen in China erleben, würde ich ausdrücklich vermeiden.
Das sollten auch jüngere Leute tun, oder?
Es wäre mir auch recht, wenn Ältere es täten. Jedenfalls sehe ich dafür keine wirklichen Indizien, wie überhaupt. Das ist nicht ganz so witzig, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Das Jahr 2024 wird ja vielleicht mal in die Menschheitsgeschichte als das Jahr eingehen, in dem mehr Menschen als jemals zuvor in irgendeiner Weise die Möglichkeit hatten, sich an Wahlen zu beteiligen. In 60 Ländern wird in diesem Jahr mehr oder weniger ernsthaft gewählt. 4 von 8 Milliarden Menschen werden jedenfalls in Wahlkabinen gerufen. Aber dass nicht hinter allem, wo Wahlen draufsteht, auch Wahlen drin sind, muss ich Ihnen nicht erklären. Die nächsten wichtigen Wahlen finden in Russland statt. Dazu muss ich nichts sagen. Und China gehört zu den wenigen großen Ländern, in denen nie Wahlen stattgefunden haben und auch absehbar keine stattfinden werden. So, also insofern befinden wir uns da doch in einem weiten Feld, wo ich jedenfalls auf der Zeitachse mir keine Prognose zutraue. Aber für Minderwertigkeitskomplexe von liberalen Systemen in der Konkurrenz zu autoritären Systemen sehe ich nun noch weniger Anlass.
Ein Problem wird es halt dann, wenn die Systemauseinandersetzung, wie jetzt eben bedingt durch den Angriff auf die Ukraine, halt Zumutungen längerer Art erfordert. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Ampelregierung, naja, am Anfang schon so die Haltung hatte, naja, also man muss jetzt mit sehr starken Doppelwumsen wumsen, um also einen Konsens zu erhalten, also um politisch diese Linie der Sanktionen, Ukraine und Unterstützung fahren zu können. Ja. Aber ich hoffe, dass eben vielleicht sehe ich das zu schwarz. Ich hoffe, dass die letztlich dann doch die Bereitschaft für die Verteidigung einer europäischen Friedensordnung auch gewisse Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Ist ja bisher nicht so, dass wir schlimme Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen würden.
Nein, dann doch jedenfalls besteht der kategorische Unterschied wiederum zwischen Deutschland und anderen westlichen Ländern auf der einen Seite und Russland oder China auf der anderen Seite darin, dass es bei uns nicht reicht, dass eine amtierende Regierung, wie auch immer zusammengesetzt, eine bestimmte Vorstellung von der Lage hat und die zu exekutieren bemüht ist, sondern sie braucht direkt oder indirekt dafür die mehrheitliche Unterstützung der eigenen Bevölkerung. Das braucht die andere Seite nicht. Und das ist der kategorische Unterschied und erklärt im Übrigen beinahe hinreichend, jetzt hätte ich fast gesagt, das Gehampel der Ampel, also jedenfalls die etwas diffuse Vorgehensweise, Waffen zu liefern oder nicht zu liefern, sofort zu liefern oder später zu liefern, ständig auf der Suche nach einer Balance, die nach der einen wie der anderen Seite möglichst nicht übertrieben sein soll und die vor allen Dingen in Rufweite der eigenen Bevölkerung bleiben muss. Darum muss sich Herr Putin nicht kümmern. Und Herr Xi in China auch nicht. Das macht demokratisches Handeln extrem viel komplizierter.
Ja, jetzt ist es Brauch hier, dass wir öffnen zu Fragen ins Publikum. Ja?
Aber klar, gerne.
Mein Name ist Lorenz Sittler, Rentner, aber nicht im Ruhestand. Herr Lammert, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine der wichtigsten Meinungsbilder innerhalb der CDU. Und Sie haben jetzt Bezug genommen auf 2005. Ich glaube, die Lage hat sich ganz entscheidend verändert inzwischen, weil der Krieg in der Ukraine das Verteidigungsnotwendigkeit erheblich klarer für alle gemacht hat. Über 70% stimmen dem zu. Ich glaube, dass die CDU sich keinesfalls davon sozusagen ins Boxhorn lagen muss, zu sagen, wir müssen mehr ausgeben, wie Sie gesagt haben, in Höhe von Willy Brandt. Wäre ja mal was. Das würde viele Leute wirklich befriedigen und ihre Angst beseitigen. Und gleichzeitig muss die CDU sich davor hüten, weitere Sozialausgaben zu erhöhen. Also das Rentenpaket 2 nur als Beispiel. Das erhöht die Renten schneller als die Löhne, wenn es realisiert wird. Obwohl selbst ein sinkendes Rentenniveau absolut gesehen die Renten weiter erhöht, weil es ja mit den Löhnen steigt, nur langsamer. Warum wird das so schlecht kommuniziert und was kann die Adenauer-Stiftung dazu tun, die Prioritäten klarer zu machen und die Kommunikation über die Komplexität, die da ist, so zu vermitteln, dass die Leute einsehen, es ist notwendig, dass wir jetzt von mir aus jetzt auch die Sozialausgaben mal einfach einfrieren für eine Zeit lang. Der Vorschlag, den gibt's ja schon.
Gut. Also der einfachste Teil der Antwort auf Ihre komplexe Frage ist die Klärung des Verhältnisses zwischen Adenauer Stiftung und CDU. Die Adenauer Stiftung ist eine der Union nahestehende Stiftung, die aber aus Steuermitteln finanziert wird und deswegen eben nicht eine Substruktur der Partei ist. Und die Frage, welche Positionen die Partei in sozialpolitischen, wirtschaftspolitischen, verteidigungspolitischen oder sonstigen Fragen bezieht, wird auf der anderen Straßenseite entschieden. Da mischen wir uns nicht ein, so wie wir umgekehrt für uns natürlich in Anspruch nehmen, dass wir uns auch mit Themen beschäftigen, die die Partei aus welchen Gründen gar nicht oder nur vorsichtig behandelt und die wir vielleicht für dringender halten. Und da bin ich beim anderen Teil Ihrer Frage. Ich denke schon, dass wir dadurch, dass wir eine Reihe von Themen ohne die verständliche taktische Rücksichtnahme von Wahlkämpfern und Generalsekretären und Parteivorsitzenden sozusagen aufs Korn genommen haben, auch einen durchaus erwünschten Beitrag zu einer veränderten Prioritätenbildung in der Unionsprogrammatik geleistet haben. Aber nochmal, ob dann die Partei sich in der Frage der künftigen Größenordnung, die wir von unserem jährlich erwirtschafteten Sozialprodukt für innere und äußere Sicherheit aufwenden müssen, erstens überhaupt festlegt und in welcher Größenordnung festlegt, das muss sie entscheiden und können und wollen wir nicht entscheiden. Und dann kommen wir wieder auf den Zusammenhang, den wir jetzt mehrfach diskutiert haben. Irgendwann muss man sich dann selber auch Rechenschaft geben, wenn man alles Mögliche für veränderungsbedürftig hält und das mit erkennbar beachtlichen zusätzlichen Kosten verbunden ist, muss man auch die Frage beantworten, wie diese Kosten erwirtschaftet werden sollen. Und da gibt es eine übersichtliche Bandbreite von Varianten und da darf man sich dann auch nicht drücken.
Ich möchte gerne wissen, wie man es sich vorstellen kann, auf dem Hintergrund der Veränderungen, die Sie angesprochen haben, durch die Globalisierung, noch festzuhalten an der These, Wohlstand durch Wachstum zu erzeugen. Und das unter Einbeziehung der Gefahren, die durch die Klimakrise da sind, die noch gar nicht angesprochen worden ist, jetzt auf der Entwicklung und in der Entwicklung, wie sich unsere Volkswirtschaft weiterentwickeln kann. Also die These, Wohlstand durch Wachstum, die immer noch im Raum steht, um finanzielle Möglichkeiten neu zu requirieren. Gibt es eine Möglichkeit, eventuell ein ganz anderes Modell zu denken und das auch von der Politik den Bürgern nahezubringen?
Naja, also denkmöglich sind sicher auch Alternativen. Wir sind da ganz sicher aber auch wieder sehr schnell bei dem Spannungsverhältnis, das ich vorhin schon mal in einem bescheideneren Zusammenhang angesprochen habe, dass vieles von dem, was man sich vorstellen kann, nicht oder kaum mehrheitsfähig ist. Also ich versuche jetzt mal, dieses Thema ein bisschen zu sortieren. Auch nach meiner Einschätzung werden wir uns im Kontext konkurrierender Ansprüche, zu denen ja ganz sicher die Bewältigung des Klimawandels gehört, von der Vorstellung verabschieden müssen, dass die künftige Entwicklung unserer Gesellschaft durch möglichst hohe wirtschaftliche Wachstumsraten vorangetrieben werden könnte. Mal abgesehen davon, dass das schon für die Vergangenheit eigentlich nicht zutrifft. Wenn man mal die durchschnittlichen Wachstumsraten der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre jeweils im Dekadenabschnitt nebeneinander legt, wird man feststellen, dass sich von Dekade zu Dekade im Trend die Wachstumsraten verkürzt haben. Dafür findet man zunächst mal eine ganz natürliche Erklärung. Man kann das umgekehrt an manchen afrikanischen Staaten beobachten. Je geringer das Ausgangsniveau ist, desto höher werden natürlich die rechnerischen Wachstumsraten und je höher das Entwicklungsniveau ist, desto bescheidener werden, selbst bei großem Fortschritt und bei großem Zuwachs, die rechnerischen Werte. Wir haben jetzt eine zusätzliche Limitierung, ich bleibe jetzt mal nur bei dem Thema, dass wir einen beachtlichen Teil der Wachstumsraten in der Vergangenheit durch einen Ressourcenverbrauch ermöglicht haben, der uns nach heutigem Kenntnisstand nicht mehr verantwortbar erscheint. Also scheiden die Fortsetzung solcher Strategien entweder ganz aus oder müssen deutlich zurückgefahren werden. Daraus zu schlussfolgern, wir müssen ein Wirtschaftsmodell ohne Wachstum entwickeln, finde ich ein bisschen voreilig, weil es sowohl die technologischen wie die ökonomischen Optionen unterschätzt, die sich auch mit einem solchen Transformationsprozess verbinden lassen. Auch die Veränderung beispielsweise der Energieversorgung enthält ja Wachstumspotenziale. Und ob die im Saldo zu einer Reduzierung, einem gleichbleibenden Niveau oder auch einem höheren Niveau von Wertschöpfung in einer Gesellschaft beitragen, ist ja nicht von vornherein ausgemacht. Ich verstehe Ihren Punkt und finde ihn auch im Kern richtig, dass wir uns da von manchen naiven, treuherzigen und vor allen Dingen auch zu rustikalen Wachstumsvorstellungen der Vergangenheit verabschieden müssen. Aber die Vorstellung einer künftigen Entwicklung unserer Gesellschaft ohne Wachstum würde extrem ungemütlich. Denn es setzte ja logisch voraus, dass entweder ausnahmslos alle sich mit dem Einfrieren des Status quo einverstanden erklären, wie er jetzt ist. Da würde ich mich ausgesprochen schwer tun, das gegenzuzeichnen, obwohl ich sicher zu dem glücklicheren Teil der Bevölkerung gehöre, der mit der Einführung des Status quo gut zurechtkäme. Aber allein mein eigenes Gerechtigkeitsempfinden würde gegen die Überlegung sprechen, zu sagen, genauso wie es jetzt ist, kann es jetzt dauerhaft bleiben. Wenn man aber den Ehrgeiz hat, den Status quo zu verändern, dann setzt ja jede Verbesserung von tatsächlichen oder identifizierten Problemen an einer Stelle Korrekturen an anderer Stelle voraus. So, und da wünsche ich Ihnen mal viel Vergnügen bei der Sammlung von Mehrheiten für eine Veränderung der Vermögens- und Einkommens- und Sozialleistungsverteilung in unserer Gesellschaft unter Nullwachstumsbedingungen. Oder umgekehrt, es wird Ihnen sofort einleuchten, das ist einfacher bei einem bescheidenen Wachstum, wo man neue Verteilungsspielräume anders verteilt als in der Vergangenheit, als unter Nullwachstumsbedingungen, wo man den Status quo korrigieren muss. Übrigens auch verfassungsrechtlich nicht so einfach. Ne?
Regelmäßig wird beklagt, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer größer wird. Insofern passt das vielleicht jetzt anschließend zu der vorhergehenden Frage. Das birgt natürlich großen sozialen Sprengstoff einerseits und gefährdet auch den notwendigen Zusammenhalt der Gesellschaft. Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft hier eben Korrekturen auch langfristiger Art möglich sind? Denn dass diese Frage angegangen werden muss, dürfte eigentlich keinen Widerspruch erregen.
Also, dass die Notwendigkeit einer Korrektur unstreitig sei, das ist, glaube ich, ein bisschen zu gutmütig gedacht. Wir sind ja auch aktuell eher mit Vorschlägen und Forderungen nach Steuerentlastungen für Unternehmen, was im Klartext wiederum ja, wenn sie wirken soll, nicht nur auf Großindustrie begrenzt sein kann, sondern auf die viel größere Zahl der kleineren und mittleren Unternehmen sich erstrecken muss, die nicht in Form von Aktiengesellschaften organisiert sind. Deren wichtigste Besteuerung ist die Einkommensteuer. So, dann wünsche ich uns schon viel Vergnügen bei einer Reduzierung der Spitzensteuersätze bei der Einkommensteuer unter dem Aspekt von ungleicher Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland. Also das ist ein hochgradig vermintes Feld, von dem man ganz sicher nicht sagen kann, es sei unstreitig. Ihre Kernfrage war aber, kann man das überhaupt im Kontext einer sozialen Marktwirtschaft verändern? Natürlich kann man. Und es wäre auch durch das Konzept der sozialen Marktwirtschaft ganz sicher gedeckt. Denn dieses Konzept, jedenfalls in meinem Verständnis, weist dem Staat ja ausdrücklich zwei Gestaltungsaufgaben im Wirtschaftssystem zu. Die Regeln der Wettbewerbsordnung zu setzen und ihre Einhaltung sicherzustellen und Verstöße gegen die Wettbewerbsregeln zu sanktionieren und Einfluss auf die Verteilungsergebnisse zu nehmen. Der Teil wird meistens so ein bisschen verschämt am Rande behandelt. Aber ein Steuersystem, das nicht proportional, sondern progressiv besteuert, ist ein Eingriff in die durch den Markt zustande gekommene Einkommensverteilung. So, und jetzt kann man sich und muss man sich darüber streiten, geht die Progression zu weit oder geht sie nicht weit genug? Und dieser Streit findet dann ja auch ständig statt. Und darüber konkurrieren dann auch Parteien, nicht nur in Wahlkämpfen. So, und darüber entscheiden dann am Ende die Wählerinnen und Wähler, indem sie bestimmte Vorstellungen mit Mehrheit ausstatten und andere nicht. Aber machbar ist das.
Es ist nicht nur machbar, sondern wir machen es auch. Es wird in erheblichem Maße umverteilt und diese Umverteilung ist im Gesamteffekt von oben nach unten. Die Frage ist natürlich, welches Maß an Ungleichheit ist akzeptabel? Und die Frage ist auch, wie entwickelt es sich? Es ist richtig, dass die Einkommensverteilung ungleicher ist als in den 90er Jahren. Da hatten wir aber auch noch mehr eine Volkswirtschaft, wo das leichter war. Es ist aber nicht so, dass die Einkommensverteilung immer ungleicher wird. Also es ein sehr feststehendes Narrativ ist, dass die Armen immer ärmer werden und dass die Ungleichheit immer ungleicher wird. Aber zumindest seit Mitte der Nullerjahre stimmt das nicht mehr. Aber da hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung und die Daten, die haben sich etwas entkoppelt. Und einen Punkt will ich noch sagen. Ich glaube, wir dürfen nicht nur auf die Verteilungspolitik gucken. Verteilungspolitik ist enorm wichtig. Ja. Aber wenn etwa ein Fünftel der Jugendlichen die Schule verlassen, ohne auf eine Ausbildung vernünftig vorbereitet zu sein, dann ist das auch ein Treiber von Ungleichheit. Und wir müssen auch eben auf Gerechtigkeitsfragen gucken, die sich stellen, bevor der umverteilende Sozialstaat überhaupt tätig wird. Und dazu gehört also unter anderem die Bildungspolitik.
Ja. Wenn ich nur noch eine Ergänzung gerade zu dem Bildungsthema machen darf, weil mir das gerade eingefallen ist mit Ihrem Hinweis. Herr Fiel hat ja vorhin vorgetragen, dass ich gefühlt vor 100 Jahren, also nicht ganz so lange her, mal parlamentarischer Staatssekretär im Bildungsministerium war. Und ich erinnere mich gut, wie oft ich bei Vorträgen vorgetragen habe, dass Deutschland zu den wenigen Ländern in der Welt damals gehört, 80er, frühen 90er Jahre, in denen weniger als 10% eines Jahrgangs ohne qualifizierten Bildungsabschluss ins Erwerbsleben entlassen werden. Und habe schon damals gesagt, wir sollten uns nichts darauf einbilden, dass es bei uns nur 10% und in vielen anderen Ländern deutlich mehr sind, sondern wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ob wir uns 10%, die ohne Abschluss gehen, erlauben können. Das ist aber keine Priorität gewesen, weil man gesagt hat, da sind wir den anderen doch voraus. Priorität geworden ist es erst, als wir mit einem damals übrigens auch schon demografisch absehbaren Fachkräftemangel zu tun hatten und auf einmal die Einsicht gewachsen ist, wir brauchen dringend alles, was sich qualifizieren lässt, in qualifizierten Abschlüssen, um überhaupt unseren eigenen Bedarf decken zu können. Ja, so verändern sich Prioritäten und vieles, was man natürlich auch zu einem früheren Zeitpunkt erkennen konnte, gewinnt aber nicht immer gleich die Priorität, die es im Lichte späterer Entwicklung dann bekommt.
Im Kontext dieser Diskussion um Unterschied zwischen Arm und Reich wird meines Erachtens viel zu wenig darauf hingewiesen, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit. Und das versteht der Mann auf der Straße nicht. Und das müsste viel stärker kommuniziert werden. Denn ich meine, die Einkommensungleichheit, die wird korrigiert zum Teil durch die Umverteilung, aber der Status quo wird damit zementiert. Wichtig ist, dass wir die Vermögensbildung unterstützen und vorantreiben.
Ja, da ist ganz sicher was dran. Aber das ist offenkundig eines der schwierigsten zu lösenden Probleme. Solange wie ich mich für Politik interessiere, das ist jetzt ein halbes Jahrhundert, wird über die Notwendigkeit von Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand beispielsweise diskutiert. Und es ist nie was wirklich Substanzielles zustande gekommen. Mit genau dem Effekt, den Sie gerade zu Recht geschrieben haben. Ich glaube auch, dass natürlich auch die Einkommensverteilung nicht über jeden Zweifel erhaben ist, aber sie hat irgendwo eine Logik. Und ich glaube, sie ist auch im Großen und Ganzen breiter akzeptiert als jedenfalls die Vermögensverteilung. Die Vermögensverteilung zu korrigieren, ist aber unter den Bedingungen sozusagen eines rechtsstaatlichen Systems eine nicht nur ökonomisch, sondern auch juristisch extrem komplizierte Aufgabe.
Ich könnte mir ja auch sagen, wenn wir eine soziale Marktwirtschaft haben mit privaten Produktionsmitteln, Eigentum, dann ist eigentlich eine zwangsläufige Folge, dass es auch Unternehmen und auch Unternehmensfamilien gibt, die also über ein Vermögen verfügen, was ihr Teil ihres Produktivkapitals ist. Also ein Stückchen weit würde das ja zur Akzeptanz, nicht in grenzenlos, aber würde es ja eigentlich zur Akzeptanz der sozialen Marktwirtschaft gehören. Aber damit tun wir uns natürlich doch schwer.
Ja, und auch da gibt es natürlich dann wieder schwere Abgrenzungsprobleme. Also jeder würde ja sagen, es wäre ja grob unvernünftig, wenn wir Produktivvermögen, an dem ganze Betriebe und Unternehmen und damit Hunderte oder Tausende Arbeitsplätze hängen, sozusagen zum Gegenstand einer Verteilungslotterie machen würden und sagen, uns ist aber das andere Verteilungsergebnis wichtiger als die Beschäftigungsperspektiven von so und so viel tausend Leuten. Umgekehrt wird man aber einräumen müssen, dass ein beachtlicher Teil inzwischen auch beachtlicher individueller Vermögen mit Produktivvermögen überhaupt nichts zu tun hat. Das sind reine Finanzspekulationen, die nun auch durch erstaunliche Einkommenseffekte zustande gekommen sind. Wobei ich mich da gelegentlich auch über die Toleranz unserer Gesellschaft wundere, welche Verteilungsergebnisse des Marktes man kurz behosten deutschen Fußballspielern mühelos zubilligt, die ich schlicht grotesk finde. Und die ja mit jedem denkbaren, auch noch so minimal angesetzten Leistungsprinzip nicht erklärt werden können, sondern schlicht ergreifend mit Knappheitsrelationen, die an Märkten ausgetragen werden und die im Extremfall zu astronomischen Gehältern führen. Aus denen wieder, wenn sie geschickt angelegt werden, was vielen dieser Kurzbehosten dann interessanterweise nicht gelingt, aber manchen eben doch, in Form von Finanzspekulation zu erstaunlichen Vermögen führen können, na, das strapaziert das Gerechtigkeitsempfinden schon ungemein.
Bei einem Akademiker, der es natürlich nie erreichen kann, Ja, klar, ja, das ist wirklich, ja. Nein, also was im Fußball läuft, das ist schon beeindruckend. Ich finde aber auch, dass nicht jeder lokale Bankvorstand mehr verdienen muss als der Bundeskanzler. Aber das haben wir auch akzeptiert. Applaus.